Das Hauptproblem ist eben tatsächlich bei dieser Erkrankung die Stigmatisierung. Eben, wie, logischerweise, wir Menschen wollen uns ja in gewisser Weise selbst schützen und sind einmal skeptisch, wenn man was sieht, was man nicht gewohnt ist. Und die Betroffenen mit Vitiligio haben natürlich dann sehr starke Schamgefühle.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Was haben Michael Jackson, die Schauspieler Steve Martin und Holly Marie Combs und das Topmodel Winnie Harlow gemeinsam? Im ersten Augenblick vielleicht gar nichts, außer dass sie vielleicht bekannte Persönlichkeiten sind. Wenn man aber genauer hinschaut, dann weiß man, die haben alle eine Hauterkrankung, wenn man so will. Sie leiden unter Vitiligo. Und wer sich jetzt denkt, Viti was, habe ich ja noch nie gehört, dann sagt einem vielleicht die Weißfleckenkrankheit etwas. Besonders beim Topmodel Winnie Harlow sieht man es ganz deutlich. Sie hat diese Weißfleckenkrankheit zu ihrem Markenzeichen gemacht. Das ist für sie wunderschön. Für die meisten Menschen, die diese Erkrankung haben, die diese Pigmentstörung haben, ist es aber kein Markenzeichen, sondern eher vielleicht ein Makel oder vielleicht sogar etwas, was psychisch wahnsinnig belastet, weil es eben anders aussieht, als man es gewöhnt ist, weil es vielleicht im Gesicht ist, wo diese weißen Flecken auftauchen, weil es auf den Händen ist und man zögert, wenn es ums Händeschütteln geht. Und vor allem jetzt, wo der Sommer kommt, wo man wieder die braun gebrannte Haut kennt vielleicht und die weißen Flecken noch deutlicher zu sehen sind. Und deshalb sprechen wir genau über dieses Thema heute, Vitiligo. Was ist denn das überhaupt? Woher kommt es? Wer bekommt diese Erkrankung, wenn man so will? Und vor allem natürlich auch, was kann man dagegen tun? Gegenüber von mir sitzt am Mikrofon der Herr, der diese Fragen jetzt beantworten darf. Er ist Dermatologe in Wels. Er ist Fachgruppenvertreter in der Ärztekammer Oberösterreich. Herzlich willkommen, Dr. Alex Jakob Gilbertus.
Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute über dieses doch sehr wichtige Thema sprechen können. Vielen Dank.
Ja, gerne. Machen wir es mal so ein bisschen allgemein. Wir wissen ja, die Haut ist unser größtes Organ. Wir alle sehen unsere Haut jeden Tag. Wir schauen uns ins Gesicht. Wir sehen, wo, wenn sich vielleicht auch irgendetwas verändert. Unsere Haut kann auch wahnsinnig viel. Also alle Frauen, die mal schwanger waren und dann wissen, wie sich die Haut dehnen kann und sich auch wieder zurückbilden kann. Also unsere Haut ist so wahnsinnig clever. Sage ich jetzt einfach mal.
Absolut.
Genau, aber sie verändert sich eben auch. Es gibt eben unterschiedlichste Hautveränderungen. Wir kennen die Muttermale, es gibt die unterschiedlichsten Arten von Flecken. Vielleicht klären wir mal so rein zu Beginn, welche Veränderungen gibt es denn und welche davon sind gefährlich und welche sind eben vielleicht Sommersprossen und gar nicht so tragisch?
Ja, so prinzipiell ist es so, dass wir Menschen ja, wenn wir geboren werden, dass wir meistens fast oder ziemlich ohne Flecken auf die Welt kommen. Das heißt, unsere Haut ist da makellos, ja, wie es uns auch die Werbung ja immer gerne propagiert. Es gibt schon angeborene Hautveränderungen, Flecken wie eben Muttermale oder sogenannte Blutschwämmchen, aber die sind aber gar nicht so häufig. Also meistens kommen wir wirklich makellos auf die Welt. Aber dann im Laufe unseres Lebens, da sammeln wir dann viele bunte Dinge, bunte Flecken von eben klassischen braunen Muttermalen, die typischerweise schon in der frühen Kindheit dann beginnen zu wachsen, über dann doch auch flache oder dickere warzenartige Gebilde, bis hin eben dann zu diesen roten oder bläulichen Blutschwämmchen, die wir bekommen, und später dann auch braune oder weiße Flecken durch Sonnenschäden.
Also die klassischen Altersflecken, die ich immer sage, die ich schon auf den Händen habe.
Ich nenne sie ja viel lieber Sonnenflecken. Das ist einfach die Dauer der Sonneneinstrahlung entstanden sind, ganz genau. Es gibt aber eben auch bösartige Flecken. Da zählt eben vor allem der schwarze Hautkrebs dazu. Und der ist eben, wie der Name schon sagt, eben in den meisten Fällen dunkelbraun bis schwarz. Kann aber blöderweise auch manchmal amelanotisch sein. Das heißt, der ist dann nicht pigmentiert und ist dann, kann dann ähnlich wie der weiße Hautkrebs auch hautfarben oder rötlich oder als schuppig verkrustete Stelle auf der Haut auftauchen.
An dieser Stelle kann ich unsere Podcast-Folge von Gesund und Glücklich empfehlen, die wir schon zum Thema Muttermale und Hautkrebs und vor allem auch Vorsorge gemacht haben. Also da bitte gerne nach dieser Folge gleich mal noch hinschalten. Ist durchaus zu empfehlen, hier auch mal reinzuhören. Also gerade wenn es jetzt um das Thema Hautkrebs geht.
Ja, perfekt. Wir können auf unserer Haut aber auch Flecken bekommen durch Hauterkrankungen. wir kennen das von klassischen Ekzemen wie die Neurodermitis oder die Schuppenflechte, wo wir dann rötliche, juckende oder oft schuppende Hautstellen bekommen. Es gibt aber auch weißliche Flecken, die durch Hauterkrankungen entstehen können. Das kennt man einerseits bei Pilzerkrankungen, wo es durch die Pilzinfektion zu einer Behinderung der braunen Verfärbung der Haut kommt und dadurch weiße Flecken entstehen. Aber andererseits gibt es eben auch Hauterkrankungen wie eben das Thema heute, die Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, wo es auch zu weißen Flecken auf der Haut dann kommen kann.
Also ein buntes Spektrum im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kenne das von mir auch. Ich habe also das rote Punkterl und blaue Punkterl und schwarze Punkterl, die da halt so auftauchen, bis hin eben zu diesen schönen Sonnenflecken. Das merke ich mir jetzt, dass ich nicht Altersflecken sage in Zukunft.
Genau.
Wir sprechen über die Vitiligo und über diese Erkrankung. Und dann da stellt sich die erste Frage, was ist das überhaupt? Weißflecken, ja, erklärt sich zum gewissen Teil von selbst. Aber wie entsteht das? Woher kommt's?
Bei der Vitiligo handelt es sich um eine chronische Hauterkrankung, die vor allem eine gewisse genetische Disposition zugrunde liegt. Das heißt, die Menschen haben eine gewisse Veranlagung dazu bekommen, aus der Familie sozusagen, um die Möglichkeit zu haben, diese Krankheit zu bekommen. Also es bekommt nicht jeder automatisch direkt vererbt diese Krankheit, sondern die Möglichkeit, sie zu bekommen. Dahinter steckt dann in der Haut ein sogenannter autoimmunologischer Prozess. Das bedeutet zu einer Entzündungsreaktion direkt in der Haut, die zu einem Angriff und teilweise auch zur Störung der pigmentbildenden Zellen, die sogenannten Melanozyten, kommt. Und durch diese Entzündungsreaktion kann die Haut oder teilweise auch die Haare in diesem Areal dann nicht mehr braun werden. Und dadurch kommt es dann zu diesen weißlichen Flecken, die dann in sehr unterschiedlicher Größe auch auftreten kann, von ganz kleinen Pünktchen bis zu wirklich größeren Flächen, die am Körper betroffen sind.
Das heißt, auf die Frage, wer kann das kriegen, wer kann Vitiligo kriegen, ist die Antwort im Grunde jeder, der diesen Genpool mitbekommen hat.
Ja, genau.
Und das weiß man nicht.
Ja, ganz genau. Prinzipiell kann es wirklich jeden treffen. Aber man sieht schon, dass es eben in gewissen Familien ein bisschen häufiger auftaucht. Also bei Betroffenen, wenn man nachfragt, ist es ungefähr in einem Drittel der Menschen, die dann erzählen, ja, in meiner Familie, der Großonkel oder welcher immer, hatte auch weiße Flecken.
Und was löst es diese Krankheit aus? Wann bekomme ich es wirklich? Was sind so diese Faktoren?
Der häufigste Beginn ist zwischen 10. und 30. Lebensjahr, also meistens in der Pubertät oder jungen Erwachsenenalter. Und die auslösenden Faktoren können unterschiedlich sein. Andererseits direkt die Irritationen auf der Haut, also zum Beispiel nach stärkeren Sonnenbränden oder nach Verletzungen oder auch Kontakt mit vielleicht säurehaltigen Flüssigkeiten auf der Haut. Andererseits aber auch Dinge von innen heraus sozusagen, also zum Beispiel, man weiß es, dass psychischer Stress oder auch physischer Stress, so nach Infektionen, nach Operationen, vielleicht Belastungssituationen oder Trauma, kann auch einen Krankheitsschub oder den ersten Krankheitsschub einmal auslösen. Wir wissen aber auch, dass manche Erkrankungen gemeinsam mit der Vitiligo auftauchen. Da zählt zum Beispiel die Schilddrüse dazu. Also Schilddrüsenentzündungen treten sehr gern gemeinsam mit dieser Erkrankung auf. Maßgeblich ist aber trotzdem die genetischen Faktoren, die eben doch vererbt sind.
Und dann man eben schaut, wie eben bei anderen Dingen auch, gerade bei diesen Autoimmunerkrankungen, dass man sagt, manchmal kriegt man es und manchmal kriegt es nicht. Und manche Dinge lösen das eben auch. Wie viele Menschen sind denn von dieser Krankheit betroffen?
Die Statistiken sagen, dass wir in der europäischen Bevölkerung ungefähr 1-2% betroffen sind. Prinzipiell kommt die Erkrankung auch weltweit vor. Und es gibt Regionen an manchen Kontinenten, wo es sogar bis zu 5% betroffen sind. Umgerechnet auf Österreich sind doch über 100.000 Menschen in Österreich damit betroffen.
Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man sich denkt, okay, denn diese Krankheit ist durchaus sichtbar. Wo treten denn diese weißen Flecken überall am Körper am ehesten auf?
Es ist eben sehr unterschiedlich. Man teilt auch die Vitiligo nach Verteilungsmuster ein. Das heißt, da gibt es einerseits die segmentale Vitiligo. Das heißt, das ist, wenn wirklich nur bestimmte Körpersegmente betroffen sind. Zum Beispiel ein Arm oder einseitig auf dem Schulterplatz zum Beispiel. Ist aber eher selten. Die häufigste Form ist, nennt man nicht segmental, und die tritt oft symmetrisch auf. Sehr häufig rings um Körperöffnungen. Das bedeutet rings um den Mund, im Anal- oder Genitalbereich, aber auch rings um die Augen.
Das ist eben das, was man von der Winnie Harlow eben auch kennt, genau, die das wirklich so eigentlich doch sehr schön symmetrisch rund um den Mund, auch auf den Armen hat.
Ganz genau.
Das ist so eben ein sehr plakatives Beispiel dafür, wie man sich das vorstellen kann. Also gerne mal googeln, wenn man dann.
Absolut. Und es sind ja die sehr, sehr typischen Stellen eben. Mhm. Eben auch häufig eben die Handrücken, Unterarme, auch in den Achseln ganz gerne und gleich dann auch auf den Beinen, Fußrücken, Unterschenkel, Leistenbereich dann auch sehr häufig.
Wenn mir jetzt jemand die Hand entgegenstreckt, weil er mich grüßen möchte und ich sehe diese weißen Flecken, wie reagiere ich denn da? Ist das zu einem gewissen Grad ansteckend? Man hat ja sofort irgendwie so eine, ja, auch wenn es nicht vielleicht unbegründet ist, aber es ist ein bisschen stigmatisiert. Oder wenn jemand mir die Hand entgegenstreckt, da sind weiße Flecken drauf, denkt man sich, ich nicht, soll ich hingreifen oder soll ich es nicht?
Na, ganz wichtig, kann man absolut unbedenklich. Also diese Erkrankung ist überhaupt nicht ansteckend und kann auch nicht irgendwie direkt weitergegeben werden. Ja, bei diesen Flecken ist es ja so, dass die per se nicht gefährlich sind. Auch für die Betroffenen selbst, aus jetzt medizinischer Sicht, sind die nicht gefährlich. Selten, dass sie vielleicht den einen oder anderen gelegentlich jucken, aber prinzipiell sozusagen keine medizinische Einschränkung prinzipiell. Das einzige Problem ist, auf diesen Stellen, die eben so weiß sind, da fehlt das Pigment. Und das Pigment in unserer Haut hat doch eine sehr schützende Aufgabe, nämlich der UV-Schutz. Das heißt, diese Stellen neigen ganz gern zu Sonnenbränden, wo man sich diese Betroffenen dann natürlich entsprechend gut schützen müssen, damit man nicht so schnell einen Sonnenbrand bekommt. Mhm. Aber das Hauptproblem ist eben tatsächlich bei dieser Erkrankung die Stigmatisierung. Eben, wie logischerweise, wir Menschen wollen uns ja in gewisser Weise selbst schützen und sind einmal skeptisch, wenn man was sieht, was man nicht gewohnt ist. Und die Betroffenen mit Vitiligo haben natürlich dann sehr starke Schamgefühle. Vor allem, wenn es diese sichtbaren, sehr gut sichtbaren Stellen im Gesicht oder an den Händen trifft. Und die haben natürlich dann auch ihre Probleme im Sozialleben oder auch im Beruf. Die Statistiken, die medizinischen Daten sagen uns auch, dass Menschen mit Vitiligo häufiger Depressionen haben, häufiger Beziehungsstörungen, Angststörungen, auch Schlafstörungen durch die Erkrankung eigentlich dann haben. Ja. Und dementsprechend ist dann auch die Lebensqualität massiv beeinträchtigt.
Also auch wenn es gesundheitlich kein großes Problem darstellt, außer ein rein optisches, ist es für die betroffenen Personen schon durchaus schwierig, damit umzugehen, weil es eben auffällt, weil es anders ist. Und gerade jetzt, wo eben der Sommer kommt, wo man dann gebräunter ist, vielleicht die Flecken eben noch deutlicher sichtbar sind. Ja, weil eben Menschen wie eben ein Steve Martin oder so, der eh eine helle Haut hat, denkt man sich, ach so, das habe ich gar nicht gewusst, dass der das hat. Ja, er kann es vielleicht auch eben gut kaschieren, aber eben andere auch wieder nicht. Und da ist, glaube ich, auch, und das ist ja auch irgendwie Aufgabe dieses Podcasts, dass wir ein bisschen Aufklärung betreiben und sagen, okay, das ist eben eine Krankheit, die gibt es, die betroffen sind, die sollen kommen, die sollen sich's auch anschauen Absolut. Lassen. Wir reden nämlich auch gleich noch drüber, was man vielleicht doch auch tun kann. Mhm. Und die eben sowas sehen oder mitbekommen, eben nicht skeptisch zu sein, sondern zu wissen, die haben das, passt schon. Ja, also da ist irgendwie auch gar keine Berührungsangst in irgendeiner Art und Weise da. Also vielleicht da auch.
Ja, absolut. Absolut kann man unterstützen, eben sowohl diesen Podcast, also man sieht es auch erfreulicherweise auch in den letzten Jahren bisschen mehr in den Werbungen sozusagen, auch Vitiligo als Krankheitsbild unter Anführungszeichen oder einfach als vielleicht auch als Normalvariante in unserem Leben. Ja, dass wir doch diverser sind, als man vielleicht wir uns gern selbst einreden.
Eben, mir gefällt ja das Wort Krankheit in diesem Fall überhaupt nicht, weil Absolut. Es eben ja nichts tut mit dem, außer eben diesen optischen, das optische Problem zu sein und es fast ein bisschen unangenehm ist, hier über Krankheit zu sprechen.
Absolut.
Weil es ja nichts Endgültiges irgendeine Art und Weise hat für jetzt mein Leben in dem Sinne. Also eben, wie wir schon gesagt haben, diese psychische Belastung, die es natürlich gibt und die wir auch hier ganz konkret ansprechen wollen.
Unbedingt, ja.
Wie wird denn Vitiligo diagnostiziert? Woran merke ich, wenn ich irgendwo ein weißes Pünktchen sehe, könnte das jetzt was sein?
Ja.
Ab wann gehe ich auch eben zum Arzt, zur Ärztin und lasse das abklären?
Also prinzipiell vor allem eben, wenn in jungen Jahren weiße Flecken auftauchen, also Pubertät, junges Erwachsenenalter, das ist einfach dieser typische Zeitpunkt zu Beginn der Erkrankung. Und wenn Flecken symmetrisch auftauchen, das ist eigentlich sozusagen ist die häufigste Form und dadurch auch ganz typisch. Und da macht es durchaus Sinn, damit auch zum Arzt zu gehen, sich beraten zu lassen, eben über die Therapiemöglichkeiten, die es gibt.
Und da sind wir jetzt im Thema.
Ja, absolut.
Jetzt wird es spannend. Ja? Ja. Was kann ich denn überhaupt tun? Kann man überhaupt was tun? Ist es einfach da und lebe ich damit? Oder kann man es doch irgendwo auch verbessern, damit es mir vielleicht auch besser geht?
Ja, absolut. Kann man was tun. Das ist das Erfreuliche, das ist die gute Nachricht. Es gibt einiges an Behandlungsmöglichkeiten. Angefangen von medizinischen Cremen, die angewendet werden, um diese Entzündungsreaktion, die sozusagen dahinter steckt bei dieser Krankheit, um die einzubremsen. Ja, da verwendet man Produkte wie Glukokortikoide oder Calcineurin-Inhibitoren, das ist die, die es auch schon über viele Jahre schon gibt, die man meistens zweimal täglich aufträgt, aber über viele Wochen, Monate hinweg dann anwendet auf die betroffenen Stellen. Da hat sich auch erfreulicherweise was getan. Jetzt in den letzten Monaten sind ganz neue Dinge auf den Markt gekommen, eben auch eine neue Variante an Cremetherapie, die sogenannten Januskinase-Inhibitoren nennt man die, die eben auch den Entzündungsprozess direkt in den Zellen noch gezielter einbremsen können und da eben auch in den Studien sehr schöne, vielversprechende Ergebnisse zeigen. Und der große Vorteil im Vergleich zu den Therapiemöglichkeiten, die wir bisher hatten, ist, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr selten sind und wenn, dann eigentlich nur ganz milde Nebenwirkungen durch diese Salbe dann sind, wie vielleicht ein bisschen Juckreiz oder Unreinheiten auf der Haut, aber im Prinzip absolut gut anwendbar und ohne Sorgen zum Einsetzen.
Und dann kann der weiße Fleck auch weggehen?
Kann auch weggehen. Also man kann sich zumindest deutliche Besserung erwarten, eine deutliche Reduktion, also ganz grob, jetzt bei dieser neuen Creme zum Beispiel sieht man bei 50% der Patienten eine 50%ige Besserung der Hautflecken, also Reduktion der Hautflecken. Also doch beeindruckende Ergebnisse. Es gibt manche Stellen, die ein bisschen schwieriger zu behandeln sind, manche, die ein bisschen schwerer zu behandeln sind. Zum Beispiel Gesicht geht meistens gut zu behandeln, die Hände sind
was schon ganz wesentlich ist, absolut, oder Gesicht ist doch schon mal ein guter Punkt zum Beginnen, ja, wenn es da gut funktioniert.
Hände sind manchmal ein bisschen herausfordernder, aber trotzdem auch dort zeigen sich ganz gute Ergebnisse. Das Wichtige ist ganz allgemein immer die Dauer der Therapie. Das ist das, was leider oft ein bisschen frustrierend ist. Es gibt keine Wundersalbe, die nach 2 Wochen plötzlich alles weg verschwinden lässt, sondern man muss doch konsequent 1 bis 2 Mal täglich über viele Monate diese Behandlung durchführen, damit man auch schöne Ergebnisse sieht.
Und Alternativen? Man denkt da sofort irgendwie an Laser oder irgend sowas. Ist das eine Möglichkeit?
Also was eine sehr gute Möglichkeit ist, zum Beispiel Lichttherapie, also medizinische Lichttherapie. Da wird gezielte UVB-Bestrahlung eingesetzt, die auch sehr, sehr gute Ergebnisse zeigt, ebenso auch über mehrere Monate Anwendung. Das ist oft in der Handhabung oder im Alltag ein bisschen schwierig unterzubekommen, weil es doch 3-mal pro Woche durchgeführt werden sollte, auch wenn die Behandlung selbst nur wenige Minuten dauert, aber schon mit Anreise zum Arzt oder Krankenhaus ist das doch sehr zeitaufwendig. Da sind oft die Salben natürlich eine ganz gute Möglichkeit. Alternativ kann man aber durchaus die Sonne als UV-Lichtspender sozusagen gut verwenden, gut einsetzen. Und da reicht der Aussetzen des Hautareals in der Sonne von 5 bis 10 Minuten. Also weit vor der Sonnenbrandgefahr sozusagen. Also kurze Dauer, dafür täglich, macht durchaus Sinn.
Also genau das Gegenteil, weil die meisten würden es vielleicht verstecken wollen,
ja.
Aber dass man sagt, okay, die Sonne kann mir da auch helfen.
Ja, absolut, absolut. Also natürlich als Hautarzt muss ich sagen, gut vor der Sonne schützen, aber trotzdem diese 5 bis 10 Minuten als Betroffener von Vitiligo kann man das durchaus ganz gut ausnutzen, idealerweise in Kombination mit einer medizinischen Therapie. Ja, was man noch natürlich alternativ machen kann, ein Teil der Behandlungsmöglichkeit ist auch die sogenannte Camouflage. Das bedeutet, medizinische Kosmetik einzusetzen, um die Flecken einfach weniger sichtbar zu machen.
Jetzt habe ich gelesen, man könnte theoretisch auch die anderen Körperflächen aufhellen. Ich sage mal, das wäre das Michael-Jackson-Syndrom in irgendeiner Art und Weise.
Wie man es eben vielleicht kennt von Michael Jackson, der ja auch betroffen war von Vitiligo, was er lange Zeit nie gesagt hat.
Hat man eigentlich nicht gewusst. Ich habe gelesen, es ist erst bei der Obduktion erst bekannt geworden, dass er wirklich auch die Erkrankung hatte.
Ganz genau. Der hat es auf die Variante probiert, weil offensichtlich doch größere Stellen hatte, die betroffen waren, dass er den umgekehrten Weg eingeschlagen hat. Mit allen seinen Problemen, die er sich damit eingehandelt hat, ja, wo sozusagen die ganze Community der dunklen Hautfarbe nicht natürlich auch große Probleme damit verursacht hat oder in Frage gestellt worden ist. Die Variante vom Bleichen ist, sollte man aber eigentlich nicht durchführen, weil die eben, wie gesagt, die Restpigmente, die noch da sind, natürlich schon ein guter Sonnenschutz nach wie vor sind. Also diesen Weg macht nicht Sinn und die meisten Bleichsubstanzen sind auch für unsere Haut nicht sonderlich gut verträglich.
Also das wäre jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, sich an Michael Absolut. Jackson zu nehmen in ganz vielen, in ganz vielen Dingen in Wirklichkeit. Ja. Warum ist oder war es denn schwierig für Betroffene auch die passende Therapie zu finden? Ist es doch auch die Scham gewesen, gar nicht mal erstmal wohin zu gehen, oder ist es wirklich, weil es so einfach schwierig ist zu behandeln?
Ja, da spielen sicher mehrere Dinge mit. Das Problem ist ja natürlich ganz grundsätzlich, dass die Vitiligo aktuell ja nicht heilbar ist. Wir können sie zwar behandeln, wie gerade besprochen, was sehr zeitaufwendig ist und sehr viel Konsequenz erfordert, sowohl vom Betroffenen aus, aber auch von uns Ärzten. Ja,
und teuer ist? Oder geht?
Teuer eigentlich nicht. Also sowohl die klassischen Produkte, die man einsetzt, oder auch Lichttherapie, sind jetzt keine sonderlich teuren Therapie. Umso moderner Therapie, die neue Salbe, hat schon ihre Kosten, die aber Gott sei Dank in Österreich die Versicherungen im Regelfall erstatten wird.
Also auch ein guter Hinweis.
Genau, sollte keine Hemmschwelle sein, sich da beraten zu lassen. Aber es ist mehr sozusagen dieser Zeitaufwand und das Frustrationspotenzial, weil man es eben über viele Monate Dinge macht, wo man noch nicht so die zufriedenstellenden Ergebnisse findet, was dann schlussendlich oft zum Therapieabbruch führt. Und auch vielen Ärzten eben vielleicht nicht bewusst ist, dass Vitiligo eigentlich gut behandelbar ist, aber man ganz gerne dann einmal aufgibt. Was das betrifft, wie schnell kommt die Diagnose? Das ist schon auch in den wissenschaftlichen Daten wieder ganz gut zu sehen. Man sieht, dass die meisten Betroffenen schon innerhalb vom ersten Jahr nach dem Erstauftreten der Erkrankung einen Arzt aufsuchen oder Ärztin. Aber, und das ist das eigentlich Erschreckende dabei, nur 40% bekommen tatsächlich dann eine adäquate Therapie. Aus mehreren Gründen. Beratung vielleicht falsch oder sozusagen der Entscheid frustrierend, da muss ich so lange schmieren, oder gewisse Ängste vor Medikamenten, wie zum Beispiel kortisonhaltige Cremen, die man ja da doch einsetzt, dann vielleicht dazu führen, dass man aufgibt und sich damit abfinden möchte oder ja, muss.
Mit allen Konsequenzen.
Ganz genau. Aber das ist eben nicht der Fall. Ja. Und das zahlt sich aus, sie da entsprechend eben auch die Behandlung durchzuführen.
Ist es da auch wichtig, wie bei so vielen Dingen auch, dass man besonders frühzeitig dran ist? Dass man halt sagt, okay, ich sehe den ersten Fleck, ich gehe gleich mal abklären. Oder ist das gar nicht so zeitkritisch?
Von der Erkrankung selbst, das ist nicht so kritisch, aber was natürlich einen großen Unterschied macht, wenn ich nur einen kleinen Fleck habe, dann kann ich mit wenig Aufwand diesen Fleck behandeln, während natürlich bei einer Vollausprägung mit großen Flecken, großem Körper, Cremetherapie entsprechend aufwendig und mühsam dann wird. Also sicher macht es Sinn, da möglichst früh zu starten.
Aber ist laienhaft nachgefragt, das heißt, ich habe einen Fleck, ganz bildlich gesprochen, den behandle ich mit der Creme. Kann es dann trotzdem sein, dass irgendwo anders die Flecken erweitern?
Ja,
also
natürlich.
Das heißt, nur weil ich die eine Stelle bearbeite sozusagen, heißt es nicht, dass mein Körper da als Abwehrkräfte oder das Immunsystem so umstellt, dass er sagt, passt, jetzt höre ich auf damit.
Nein, absolut. Eben das ist ja auch das Problem, ich kann die Krankheit behandeln, entweder punktuell mit Cremen oder Lichttherapie, dann größerflächiger, aber ich kann sie nicht heilen. Das heißt, die genetische Grundlage wird immer da sein und immer wieder mal vielleicht auch zu Schüben im Laufe des Lebens führen.
Sie haben schon ein bisschen angesprochen, die Entwicklungen in der Forschung, da tut sich ja doch jetzt mittlerweile einiges, auch wahrscheinlich dadurch, dass man ein bisschen mehr aufmerksam geworden ist, auch auf diese Krankheit, dass es eben ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit getreten ist, durch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die es auch zum Thema machen. Was hat sich denn da in den letzten Jahren getan und wie können die Betroffenen hier auch Hoffnung schöpfen?
Ja, das ist erfreulich sozusagen, dass jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr viel Forschungen in die Richtung einerseits der Ursachenfindung über die Vitiligo, aber auch speziell über diese Entzündungsprozesse, die in der Haut passieren, stattfindet und sie dadurch auch viele neue Behandlungsstrategien eigentlich zeigen. Und diese erwähnte Creme, die jetzt relativ neu am Markt ist, war sozusagen der erste Schritt oder das erste Produkt aus diesem Ergebnis, aus diesen Forschungen. Und es laufen aber noch sehr, sehr viele andere Studien zu Cremen, zu Tabletten, zu alternativen Behandlungsmöglichkeiten, wie eben durchaus Laser, PRP, diese Eigenblutplättchentherapie, die man einsetzen kann. Also da tut sich einiges auf wissenschaftlicher Basis und daher bleibt es definitiv spannend und ich bin mir sicher, auch die nächsten Jahren werden wir wieder viele neue Produkte am Markt sehen, die uns vielleicht helfen können, die Vitiligo zu behandeln und vielleicht eines Tages sogar auch heilen könnten. Das wäre natürlich das Allerbeste.
Das würden wir uns wünschen. Ich habe es angesprochen, es gibt die Sichtbarkeit dieser Krankheit in der Öffentlichkeit, diese Awareness, die man erzeugt hat, auch in den vergangenen Jahren. Es gibt ja auch einen Welt-Vitiligo-Tag.
Ja,
wann
absolut.
Ist der und woher, wofür steht der?
Ja, der ist eben am 25. Juni, also das ist jetzt demnächst. Mhm. Ist eine super Sache, der ist 2011 ins Leben gerufen worden. Und Anlass oder sozusagen war Michael Jackson selbst, der 25. Juni ist eben sein Todestag, 2009 ist er damals verstorben. Und und so hat man diesen Tag zum Welt-Vitiligo-Tag gekürt und macht eben Sinn, über die Krankheit zu berichten und Awareness zu schaffen, dass wir hier gute Behandlungsmöglichkeiten haben und dass man eben auch diese Stigmatisierung von der Betroffenen verhindern kann damit.
Ich glaube, das ist eins der wesentlichen Dinge und auch eine der wesentlichen Botschaften, die wir hier jetzt in diesen letzten 25 Minuten versucht haben anzubringen. Es geht eben darum, dass sich die Betroffenen wirklich helfen lassen. Dann mal sagen, okay, es muss eben nicht so sein. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Ich kann etwas tun, auch wenn es leider noch nicht heilbar ist. Und auch dieses, man ist nicht alleine. Es sind in Österreich, Sie haben es gesagt, 100.000 Menschen davon betroffen. Man ist eben nicht alleine. Und alle anderen, die eben nicht betroffen sind, die dieses Glück haben, dass wir da halt ein bisschen Infos jetzt gegeben haben, gerade jetzt auch vom Sommer, ich glaube, das doch auch, wo man es dann eben im Freibad oder so vielleicht einmal wieder sieht und sie denkt, okay, der hat das oder die hat das.
Ganz genau,
kein
so soll es sein. Genauso soll es sein.
Ja. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte, dem lege ich die Plattform hautinfo.at gerne ans Herz. Hautinfo.at ist die deutschsprachige Plattform zum großen Thema Haut und Hautkrankheiten. Hier können sich Betroffene und Interessierte informieren. Hier gibt es ganz, ganz viel kostenfreies Wissen rund um einzelne Krankheitsbilder und natürlich auch zu den verschiedenen Therapien. Also hier gerne mal reinschauen auf hautinfo.at. Jetzt zum Abschluss, was wäre noch Ihr Tipp zum Thema Hautgesundheit, den Sie gerne anbringen würden?
Ganz eindeutig Sonnenschutz. Absolut. Unsere Haut muss viele, viele Jahre als größtes Organ und als auch wichtigstes Organ zur Umwelt ist durch sehr vielen Reizen ausgesetzt und eines der stärksten Reize und auch Schäden, die in unserer Haut produziert werden, macht das UV-Licht. Und daher ist für die Hautgesundheit, egal ob es jetzt tatsächlich um medizinisch relevante Dinge wie Hautkrebs geht, ist der Sonnenschutz ganz, ganz wichtig. Aber auch sozusagen die unangenehmeren Dinge wie Faltenbildung, Pigmentflecken, ja, eben die Sonnenflecken, ist da der Sonnenschutz absolut wichtig. Man kann eindeutig empfehlen, idealerweise jeden Tag, egal wie das Wetter ist, egal welche Jahreszeit ist, jeden Tag einen hochwertigen Sonnenschutz anzuwenden.
Ich habe das sowieso auf meiner Liste.
Perfekt.
Es gibt noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle zum Abschluss. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Also für mich persönlich ganz wichtig, dass ich meinen Beruf ausübe. Also nicht nur die Berufswahl, sondern dass ich auch meinen Beruf, den ich habe, dass ich den so ausübe, dass er Spaß macht. Also einerseits schon die Zufriedenheit im Beruf, andererseits auch Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Die Amerikaner nennen das immer die Quality Time. Ja, also da wirklich mit den Menschen, die man gern hat, sich umgeben möglichst viel und die Zeit mit denen gut zu nutzen. Und vielleicht bei Dingen, wo man negative Erfahrungen macht, sei das jetzt Erkrankungen, sei das Dinge im beruflichen Leben oder privaten Leben, dass man diese Dinge annimmt und dann das Beste draus zu machen und damit neugierig in die Zukunft zu schauen.
Wunderschöne Schlussworte. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und für die Einblicke. Für alle, die jetzt Feuer gefangen haben und sie denken, dieser Podcast ist toll, da würde ich gern mehr hören. Uns gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns auch über Bewertungen, Sternchen, Anregungen auch natürlich gerne. Alle gesammelt gibt es auch auf nachrichten.at/podcasts. Ans Herz lege ich an dieser Stelle auch immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten, der jeden Mittwoch erscheint. Da ist wirklich eine große Bandbreite an tollen Themen drinnen, nämlich nicht nur zum Thema Krankheiten, sondern vor allem zum Thema Gesundheit, eben wie wir gesund bleiben. Also auch da eine große, große Empfehlung. Ja, und ich sage an dieser Stelle immer, lies und hör was Gescheites und sage nochmal danke fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank.